Wen ich schon immer mal auf diesem Stuhl haben wollte, ist Data-Veteran und Thoughtleader Dat Tran.
Und da ist er schon, Dat. Herzlich willkommen heute aus Berlin bei uns im Studio in Münster.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr, wir haben echt viel über dich zu erfahren. Du machst nämlich schon über 10 Jahre Data und AI, auch lange bevor eben AI schon Hype war. Und du sprichst auch viel, veröffentlichst auch eine ganze Menge dazu. Alleine auf LinkedIn hast du fast 80.000 Follower. Ich weiß, du magst das Wort Influencer nicht so gerne, aber nach der Definition bist du einer, und zwar ein sehr erfolgreicher für alles rund um Data, Tech, AI. Und ich würde gerne erfahren, wie du auf diese Reise gestartet bist, wie so die Beginnings waren und dann hinten raus auch deine größten Learnings über die letzten über 10 Jahre. Ne? Magst du uns mal mitnehmen, wie du in diesen ganzen Data- und AI-Bereich eigentlich reingegangen bist?
Ja, gerne. Also ich glaube, es ist immer relativ spannend. Also ist auch die Frage, wie lange man zurückgeht. Natürlich war es nicht so, dass ich nach dem Abitur irgendwie gesagt habe, boah, ich möchte irgendwie im Tech-Bereich arbeiten oder halt auch im Datenbereich. Als ich noch Abitur gemacht habe, das war irgendwo 2007, da war Technologie noch so kein heißes Thema. Da war eher so das Thema, hey, geht man eher in die Richtung Unternehmensberatung oder Investmentbanking? Genau, das war eigentlich so den Weg, den ich auch irgendwie hatte, irgendwie so also Richtung Investmentbanking gehen, hatte verschiedene Podcasts gemacht bei Investmentbanken in Frankfurt und auch in München. Aber eins hat mich so ein bisschen gestört, das war irgendwie so diese monotone Arbeit. Ich hatte, das wissen vielleicht viele noch nicht, aber ich habe relativ früh angefangen zu programmieren selber. Also vielleicht ist es auch so ein Stereotyp, dass ich Asiate bin, aber am Ende des Tages, ja, ich habe gerne Spiele gespielt, Gaming, sehr viel mit Computern zu tun gehabt, schon in sehr frühen Jungsalter und auch sehr früh Berührungspunkte gehabt halt mit Technologie und mit Programmiersprachen. Also HTML ist natürlich keine Programmiersprache, aber auch sehr früh Webseiten gebaut. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber auch so diese Community-Boards aufgebaut. Ne? Total witzig. Das war irgendwie so ein...
So Foren meinst du
damit? Ja, genau. Foren. Das war irgendwie hatte immer jeder ein Forum irgendwie gehabt. Und damit, das habe ich auch natürlich gemacht. Ne? Und und dann, wie gesagt, ich hatte, wie gesagt, einige Praktika halt im Messmengang gemacht und das hat mir einfach nicht gefallen. Mir hat immer so dieses monotone Arbeit gestört und wo ich gedacht habe, boah, geil, ich möchte eigentlich was mit Computer machen, wo ich etwas gelöst habe im Investmentbanking, was ein Praktikant vielleicht irgendwie 5-6 Stunden gebraucht hat, habe ich halt innerhalb von 5 Minuten in VBA programmiert und es war das Ding in 2 Minuten durchgelaufen. Wo jemand anderes irgendwie mehrere Stunden daran saß und Copy and Paste gemacht hat.
Na, hast du es dann auch genauso verkauft oder einfach dir die
Arbeitszeit gespart? Ich habe gesagt, hey, hier, ich habe es gemacht. Ne? Und das ist aber das Schlimmere, wenn du effizient bist im Investmentbanking, wird das nicht gut wahrgenommen. Weil das ist wie so eine Kultur, so ähnlich im Militärbereich. Ne? Hey, ne, du musst irgendwie das Ganze durchmachen, ne? Dann wirkst du auch sehr, sehr stark männlich hast es irgendwie durchgebracht und hast 6 Stunden lang Copy and Paste gemacht und so.
Also, es muss auch schwer sein.
Ja, genau, ja. Es muss schmerzhaft sein am Ende des Tages. Und da habe ich mir gedacht, boah, nee, ich will irgendwie gerne etwas machen, weil ich sage, boah, das ist irgendwie mit Programmieren zu tun. Und, genau, dann habe ich noch einen Master gemacht und hatte ich in der Uni, wie gesagt, das war ja diese Phase, wo irgendwie Tech neu angefangen hat. Ne? Das ist auch die Phase, wo irgendwie die ganzen Startups aufgegangen sind. Ne? Rocket Internet ist da auch zu dieser Phase richtig, richtig groß geworden. Und ich bin ja auch in Berlin. In Berlin gibt es halt nichts. Ne? In Berlin gibt es entweder Politik oder halt so ein bisschen Industrie, aber an sich gab es halt nichts.
Ne? Sehr überschaubar.
Ja, genau. Und dann kam mein so ein Glück auch so ein bisschen Startups ran, ne? Und auch dieses ganze Thema Big Data so drüber, ne? Und bin dann zufälligerweise weil ich hatte eine Spezialisierung in Operation Research gehabt. Operation
Research ist, das ist jetzt auch wieder ganz ganz heiß.
Ja, genau, wer das nicht kennt, das ist so angewandte Mathematik so ein bisschen, ne? Also Optimierungsprobleme zu lösen, ne? Super interessant, ne? Also Graphentheorie, ne? oder wie optimiert man irgendwie so einen Stundenplan, ne? Also so ganz banale Sachen, aber mega mega spannende Fallbeispiele, ne? die ich so ein bisschen gelöst habe. Und dann war irgendwann so, ah cool, das ganze Big Data-Thema kam dann an. Und dann habe ich mir gedacht, ah cool, endlich schwappt das so ein bisschen rüber. Also das ist so mehr in den USA entstanden, dieses ganze Advanced Analytics, Big Data, Data Science-Thema. Ich hatte auch zu diesem Zeitpunkt einen Kurs gemacht, einen Online-Kurs von Andrew New. Ich glaube, jeder, der im Bereich da irgendwie hier was angefangen hat, hat wahrscheinlich irgendwann Berührungspunkte mit ihm gehabt. Ne?
Ja.
Und genau, und dann hatte ich einfach gesucht, okay, welche Firma bietet sowas eigentlich an in Deutschland. Ne? Das war richtig überschaubar. Also als ich angefangen habe, das war irgendwie auch vor 15 Jahren, da gibt es eigentlich fast nichts. Ne? Also die Unternehmen waren einfach so, ja, wir machen so ein bisschen Analytics, aber wirklich nicht nur mit Daten, ne? Sondern das ist so typisches Data Engineering gewesen, ne? Dass du irgendwie, ja, weißt du, das ist typische Datenklemper, ne? Dass du irgendwie Daten von A bis B bewegst, ne? Aber nicht, dass du irgendwelche maschinell Modelle baust, KI-Modelle baust, ne, um irgendwie einen Business-Prozess zu verbessern oder zu verändern. Ne. Mhm. Und zufälligerweise gab es ein Programm von Accenture. Das ist alles Zufall irgendwie gewisserweise. Ne. Und zufällig bin ich dann reingekommen in dieses Programm, ne, bin aber auch nur ein Jahr geblieben. Also mir hat es nicht so gefallen, muss ich ehrlich sagen. Also es war eigentlich gut, um mal reinzuschnuppern, aber mir hat so dieses Technische gefehlt. Also die großen Beratungen, da kann man jetzt nicht komplett immer pauschalisieren, ne? Aber bei Accenture war es immer ganz cool, man hat sehr viel Kundenkontakt und Co. gehabt, aber es war halt wenig Wissen dahinter.
Ja, und also du warst ja hungrig, du hast ja gesagt, Programmieren, Tag und so.
Genau, mhm. ich wollte einfach was Handfestes lernen. Ne? Mhm. Und wieder ein Zufall, ne? Also ich sage immer, es ist immer ein Zufall, so in gewisser Weise, hat ein guter Freund von mir vorher bei Pivotal gearbeitet, schon. Und Pivotal ist ja eine US-Software-Firma, die sehr viel in diesem Bereich Test-Driven Development, Software Engineering, also Extreme Programming zu tun hat. Was hat das mit Daten zu tun? Erstmal gar nichts. Ne? Aber es ist ein wesentlicher Bereich, ne? Weil Daten, Technologie gehören zusammen. Ne? Daten ist einfach kein isolierter Bereich, ne? Sondern es ist ein Spektrum, ne? Was sozusagen innerhalb von Technologie und Software zusammengehört. Ne? Und genau, die haben jemanden gesucht und dann bin ich da gelandet und das war super. Also,
die ist auch groß, ne? Das vielleicht haben einige noch gar nicht von denen gehört, aber es ist echt eine große Company.
Ja, genau. Es ist in Deutschland kennst du ja natürlich nur Big Tech. Also du hörst ja nur von Amazon und Facebook und Co. Pivotal hat ja zu VMware gehört, VMware hat ja zu Dell gehört, ne? Und Dell wurde dann, also zu EMC, die EMC wurde ja von Dell aufgekauft, ne? Das ist, genau, also die Firmen kennen viele nicht. Ich glaube, auch die wenigsten kennen VMware. Ne? Also vielleicht die Leute im Software und so haben vielleicht ein bisschen gehört, dass virtuelle Maschine, ne? Von VMware. Aber ich glaube, die wenigsten kennen so US-Software-Firmen, ne? Ja. die so auch in Silicon Valley unterwegs sind, relativ riesig unterwegs sind auch noch dazu, ne? Und sehr viel auch dieses Silicon Valley mitgeprägt haben.
Wie lief damals die Bewerbung ab? Du hast ja gesagt, ein bisschen Zufall auch.
Ja, das war ja jetzt nicht irgendwie ausgeschrieben oder so, ne? Sondern da war eine Stelle frei. Kumpel hat einfach gesagt, hey, gib mal dein CV rüber. Mhm. Der Bewerbungsgespräch war aber sehr, sehr hart.
Okay.
Ich glaube, das ist halt bei jeder Big Tech oder Tech-Firma in den USA genauso. Ne?
Und du warst vorbereitet.
Ja, genau. Also mehrere Runden, die man durchlaufen hat. Erste war natürlich ein Kennenlerngespräch, ne, das auch ein Personal Fit ist, dann auch wieder ein zweites Personal Fit, dann hat man auch so ein fachliches Interview gehabt, ne, dann hatte ich auch so eine Aufgabe gemacht, wo ich nur 24 Stunden Zeit hatte, nur um diese Aufgabe zu lösen, war auch noch ein ganzes Tag ein Pairing-Interview, ne, Pairing ist sozusagen in der Programmierung, wenn du zusammen mit einem anderen Entwickler gemeinsam an einem Problem löst, ne? Und der eine ist normalerweise, der treibt das Problem, ne? oder wie man das Problem löst, und der andere programmiert. Das ist sozusagen so eine Eigenheit von Pivotal gewesen, ne? Dass man so dieses Pairing sehr oft macht. Und genau, das war echt gut. Also das war natürlich ein sehr lange, es war nicht sehr lange, sondern es war sehr, sehr viel. Ne?
Intensiv.
Genau. Es ist sehr ähnlich zu so einer Investmentbanking-Runde gewesen. Also, dass man 5 bis 6 verschiedene Runden hat, aber wirklich sehr kondens in 2, 3 Tagen. Ne? Ich fand's gut. Also, damit kannst du die Qualität auch hochhalten. Ne? Weil, ja, jedes Bewerbungsgespräch ist relativ schwierig. Ne? Weil, wie würdest du da genau herausfinden, in 1, 2 Gesprächen, ob diese Person wirklich zum Unternehmen passt oder nicht. Ne?
Ja.
Das ist, am Ende des Tages ist es immer eine Wette, aber wenn du sehr viel Zeit verbringst, ne, diese Person richtig kennenzulernen, ist das Risiko natürlich auch geringer, ne, dass es ein Fehlgriff wird.
Ja, ja, ganz klar. Ja, und dann warst du da.
Dann war ich da und genau, so hab viele spannende Projekte gemacht. Ne? Hab zu diesem Zeitpunkt, das war auch relativ spannend. Ne? Also Pivotal war, wie gesagt, auch ein junges Unternehmen, wie ein Startup gerisserweise und auch in Deutschland wieder ein Startup. Ne? Weil in Deutschland haben sie sozusagen ein Lab aufgebaut und wir haben dann zusammen für Volkswagen, ne, ein Digital Lab aufgebaut, ne, in Berlin.
Ah, ja.
Und genau, wir saßen eigentlich zusammen mit unseren Kollegen von EMC und Dell, ne, das ist irgendwo im Norden gewesen, Tegel in Berlin. Und dann, wie gesagt, Pivotal ist dann auch stärker in Deutschland reingekommen, hat auch mehr investiert. Ne? Und da hatten wir einen strategischen Kunden gehabt, ne, mit Volkswagen. Und hat Volkswagen ein Digital Lab aufgebaut und wir haben denen geholfen, das aufzubauen und haben da auch unser Lab auch erstmal da fixiert. Ne?
Ah,
und,
ja.
Und das war super spannend, weil ich kann mich noch erinnern, als wir da waren, ja, es ist ein leerer Raum, ne? Und das muss einmal gefüllt werden mit Tischen, ne? und mit IT-Geräten, ne? mit Whiteboards und Co. Ja, super, ist so eine super spannende Phase, wenn man reingeht, ne? Weil, ja, du kommst da rein, es gibt nichts, ne? Und du baust gerade auch für Volkswagen sozusagen eine komplette, eigentlich so IT-Fabrik auf für die. Ne? Und war eine coole Zeit. Ne? Und genau, und dann nach, ich glaube, das waren zweieinhalb Jahren oder drei Jahren, habe ich mich dann gefragt, okay, ich habe jetzt irgendwie genug gelernt, was kann ich als nächstes machen? Ne? Weil zu diesem Zeitpunkt war es ja so, also wir hatten auch diesen Pivotal Labs, das ist der Advisory-Teil gewesen, und wir hatten Pivotal, der Software-Teil. Ne? Und ich hatte in beiden Teilen etwas zu tun. Ne? Pivotal war so Produkte wie Cloud Foundry angeboten, so war so eine Plattform-as-a-Service Plattformen angeboten. Spring ist auch Teil von Pivotal gewesen. Mhm. Und Labs hat sozusagen Kunden beraten, wie man eigentlich Technologie baut und auch Datenprodukte baut. Ne? Was mich aber dann auch mal gestört hat, ist, okay, wir haben es mal so für ein paar Kunden längerfristig gemacht, aber eigentlich wollte ich gerne irgendwie versuchen, ein Unternehmen wirklich von Anfang an zu begleiten. Ne? Mhm. Also in dieser Datenreise, end-to-end. Ne? Wirklich vom Aufbau der Organisation, Kulturveränderungen, ne, und auch wirklich wirklich Impact haben. Ne?
Ja, also das Blut geleckt mit dieser Startphase, das fandest du geil. Und dachte, okay, das jetzt mal so richtig von Anfang.
Ja, genau. Also wirklich, ja. wirklich von Scratch das mit aufzubauen, ne, aber auch zu gucken. Ich habe immer für ein US-Unternehmen dann gearbeitet. Ne? Also, wenn man sieht, Accenture ist auch ein US-Unternehmen. Ne? Mhm. Wie wäre das in einem deutschen Unternehmen? Hatte ich mich immer gefragt.
Ja.
Wie wäre das irgendwie? Und durch Zufall, also ich glaube, das wird, glaube ich, entlang unserer Story sein, durch Zufall hat Idealo da auch ein Head of Data gesucht. Ne? Oder beziehungsweise es gab, also zu diesem damaligen Zeitpunkt bei Idealo war es ja so, Idealo, wer das nicht kennt, ist ein europäischer Preisvergleich, ne? Ich glaube jetzt schon mittlerweile 25 Jahre im Markt, gehört zu Axel Springer im Konzern und sie haben halt zu diesem damaligen Zeitpunkt einen Head of Data gesucht oder Co-Head, ne? Weil Idealo hatte so diese Doppelführungsspitzen. Ne? Bei uns im Datenteam war es immer so eine Sonderrolle, weil wir hatten eigentlich drei Heads. Einer für Data Warehouse, einer für Product, das war ich, und Frederik, mein anderer Head, für die Plattformseite. Ne? Und die haben eigentlich jemanden gesucht mit, ich glaube, 8-9 Jahren Berufserfahrung. Ich hatte drei Jahre Berufserfahrung vorzuweisen. Mhm. Ich habe gesagt, ja, okay, ich bewerbe mich trotzdem.
Das ist aber auch ein bisschen merkwürdig, oder? 8-9 Jahre Berufserfahrung zu fordern für so ein Feld, was, ja, irgendwie, das ist ja...
Ja, aber das kennst du. Das ist ja wie wenn du Fast API als Bibliothek oder so, ne? Mhm. Wie lange gibt es? Vielleicht auch nur 10 Jahre.
Mhm.
Wahrscheinlich suchen Leute im Unternehmen 20 Jahre Berufserfahrung.
Mhm.
Also diese Beispiele kennen wir doch irgendwie, ja, ne? von Unternehmen, die nicht wissen.
Bevor du da weiter reingehst, hast du zu der Zeit schon angefangen zu posten? Also selber auch auf Social und so weiter?
Teils. Also okay. Ja, ich hab angefangen bei Pivotal schon zu posten, aber nicht auf LinkedIn.
So Blogartikel?
Blogartikel,
so?
Okay. Genau. Also Wer das nicht so richtig kennt, dieses ganze Tech-Evangelism und wirklich, wie kann man so, so Tech verbreiten oder influencen, kommt sehr stark von US-Unternehmen. Mhm. Also ich glaube, in Deutschland gab es diese Rollen gar nicht. Tech-Evangelist, Influencer, Influencer und ja. so. Ne? Das, das war irgendwie, ja, wer kannte das irgendwie? Ne? Also wer kannte den Begriff auch irgendwie? Ne? Und in den USA gab es das schon relativ lange. Ne? Also als ich bei Pivot angefangen, war es total normal, dass du für bestimmte Bereiche wie Data, AI oder auch für Spring, ne, Spring Boot Evangelisten hast. Ne? Und was bedeutet das? Das sind einfach Fachexperten, ne, die sehr stark in einem Thema sind. Ne? Und ich habe mich zu diesem Zeitpunkt.
Aber auch gut kommunizieren können, ne? Um das auch ganz klar zu sagen. Ne? Das ist so eine Grundvoraussetzung als Botschafter dann.
Das brauchst du auch, ja, ne? Am Ende des Tages ist ja. Ich würde mal sagen, eine Programmiersprache ist wie eine Sprache. Da steht ja auch Sprache drin. Mhm. Und klar, für die meisten Menschen ist es wie Chinesisch. Ne? Und wie kannst du aber der Übersetzer sein dazwischen? Ne? Und das können die wenigsten. Ne? Aber wenn es gute gibt, ne, ist es natürlich auch sehr gut, zum Beispiel für so ein US-Unternehmen. Weil am Ende des Tages, du möchtest ja auch den Leuten irgendwie vermitteln, was du eigentlich machst, ne? Also baust und Co. Ne? Mhm. Und genau, ich hatte zu diesem Zeitpunkt für mich, das war für mein Fokus, wie kann man KI oder AI in Produktion bringen? Mhm. Ne? Und jetzt stell dir mal vor, das war vor 12, 13 Jahren, da gab es nicht mehr so diese Bibliotheken, was du heute hast. Ne? Da gab es kein Hacking Face. Ne? Ja. Das ist auch eine spannende Story. Also als Hacking Face gestartet ist, war ich auch im engen Kontakt mit Clemens. Ne? Mhm. Also weil wir waren auch einer der ersten deutschen Teams, weil ich Axel Springer war. Also nur so ein Side-Note.
Ist Clemens CTO oder?
Nee, Clemens ist der CEO.
CEO sogar, ja.
Ja. Mhm. Da waren sie auch eine ganz andere Company. Da waren sie eine Spiele-Company, ne? Und keine AI-Company, ne? um das zu bauen. Aber nur als Side-Note, zum Thema Evangelism. Da habe ich angefangen bei Pivotal, die ersten Sachen zu posten. Ich habe natürlich auf der Pivotal-Seite sehr viel gebloggt. Ne? Ich habe auf Medium sehr viel gebloggt. Und meine Themen waren immer, ich habe gesehen, ja, Data und AI gibt es schon. Also Data und AI, künstliche Intelligenz, das ist ein relativ altes Thema. Ne? Also, absolut. Es ist in den 50er entstanden, irgendwie während des Zweiten Weltkriegs. Es wurde schon sehr lange geforscht. Ne? Und die Frage habe ich mich immer gestellt, warum gibt es keine Adaption? Ne? Und ich hatte auch eine Antwort darauf. Ne? Weil als ich angefangen habe, war die Erreichbarkeit oder die Technologie noch nicht so weit. Ne? Also die Technologie gab es, aber es gab sehr wenig Leute, die Technologie nutzen konnten. Ne? Weil es gab zu wenig Abstrahierung, es gab zu wenig Bibliotheken, um zum Beispiel Daten- und AI-Projekte relativ einfach in Produktion zu bringen. Mhm. Ne? Und das war mein Thema und das hat auch gut zu Pivotal gepasst, weil für Pivotals Software, also Pivotal Cloud Foundry, war auch immer der Grundgedanke, wie kannst du schnell eine Idee in Software bringen und in Produktion bringen, ne? Mhm. Um schnell Sachen zu iterieren und zu testen. Ne? Auch dieses Gedanke um MVP. Ne? Damit lebe ich immer noch. Das ist meine Kultur. Ne? Wie kann ich heutzutage schnell Ideen umsetzen, ne? Damit ich sozusagen eine Business-Idee testen kann, eine Hypothese testen kann, um einfach mein Risiko zu minimieren. Ne? Mhm. Und genau, das war die ersten Berührungspunkte, ne? Wo ich angefangen habe zu posten. Ich habe auch angefangen, Computer Vision viel zu machen zu diesem damaligen Zeitpunkt, ne? Auch mit Object Detection, wo TensorFlow das angefangen hat. Ich glaube, ich habe so einen Medium-Artikel, der hatte irgendwie dann über 10.000 Likes gehabt, ne? Wo ich gesagt habe, ja, okay.
Da ging auch so der Deep Learning Hype dann los, ne? Da kam dann Keras auf als Library und so diese Zeit war das, ne?
Genau, Keras habe ich auch schon genutzt zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Also Keras war da wirklich vor Version 1.0. Ja. Also das war richtig alles wild. Das war so TensorFlow, also TensorFlow, wenn die meisten Leute das nicht kennen, war auch so, ist immer noch genutzt nur als Deep Learning Backend Framework, ne? Es war super spannend, es war alles so vor 1.0 Version, ne? Irgendwie jeden Monat gab es eine neue Veränderung und ich sag, ach nein, jetzt muss ich wieder den Code wieder ändern, weil irgendein Attribut sich geändert hat, ne? Und super spannend, ne? Also zu diesem Zeitpunkt war es gut. Nee, aber richtig angefangen also dieses Ganze wirklich auf LinkedIn professionell zu machen, habe ich erst wirklich bei Idealo angefangen. Okay. Und das ging dann relativ schnell, weil viele fragen mich auch immer, wie hast du es gemacht oder wieso hast du es gemacht auch, ne? Und wie hast du es geschafft, ne? Ich habe das ja nicht irgendwie systematisch gemacht. Es gibt ja Es gibt ja auch Personen, glaube ich, in Deutschland, die das ja wirklich als Coach machen. Ne? Mhm. Mir fällt der Name gerade aber nicht ein. Sie macht das ja beruflich. Ne?
Lara.
Lara oder, mhm. oder auch eine andere. Ne?
Celine vielleicht.
Celine macht das ja, ja. Links, beruflich. Ne? Mhm. Für mich war das ja nicht irgendwie, ja, okay, ich mache das, weil irgendwie, ich habe damit ein Business gesehen. Mhm. Sondern mein Ziel war eigentlich, ich wollte Leute suchen. Mhm. Ne? Also ich habe bei Idealo angefangen mhm. und da habe ich mir gedacht, Idealo, kennt doch keiner. Also kennt viele als Normalsterblicher, ne? Aber mhm. in der Entwicklungswelt, ne? Entwickler, kennt mhm. doch keiner, wer will für die Idealo arbeiten.
Ja.
Ne? Und da habe ich mir gedacht, okay, was ist eine gute Strategie, ne? um eigentlich ein Team aufzubauen? Weil ich habe dir gesagt, was ich ja machen wollte, war ja sozusagen zu gucken, wie kann ich eine gesunde Datenorganisation aufbauen, ja. ne, mit guten Leuten, ne, was sozusagen systematisch und nachhaltig sozusagen dieses Unternehmen verbleiben kann. Ne. Und da habe ich mir gedacht, okay, da gehört auch Branding dazu. Ne, weil ich habe das ja natürlich von klein auf angelernt. Ne. Wie baue ich eine Brand auf? Ne, wie mhm. baue ich eine Tech-Brand auf? Mhm. Ne, und das habe ich bei Idealo alles gemacht. Und bei Idealo, ich glaube, viele wissen vielleicht nur, dass ich LinkedIn gemacht habe, aber ich habe auch für Idealo Twitter, X habe ich aufgebaut, Idealo Tech als Marke. Mhm. Ich hab uns auf Konferenzen vertreten und auch Mitarbeiter geschult, ne, damit die auch, also ich habe Mitarbeiter sehr stark gefordert, ne, dass die auf Konferenzen gehen und über die Arbeit, die wir sprechen, auch reden. Ne. Mhm. Einer meiner Machine Learning Engineer war sogar auf Strata in San Francisco, mhm. ne, was zu diesem Zeitpunkt war, wow, geil. Big. Also, ja. Wer kannst du schon irgendwie aus einer deutschen Firma irgendwo in Strata in San Francisco da sprechen? Ne? Und ich war dann mega stolz, ne, dass wir als Team das hinbekommen haben. Und,
hast du auch funktioniert fürs Hiring, also auch, weil du das gerade so
beschreibst? Das war super. Okay. Wir haben so viele Bewerbungen bekommen.
Okay.
Also die erste Mitarbeiter, der war schwierig. Ja? Mhm. Weil da habe ich ja neu angefangen. Ne?
Ja.
Aber dann habe ich die ersten Mitarbeiter gehabt. Dann habe ich sozusagen Projekte gemacht. Ne? Mhm. Wir haben extrem coole Projekte gemacht bei Idealo. Ne? Also mhm. wir sind einer der ersten auch deutschen Unternehmen gewesen, die Transformer genutzt haben. Ne? Mhm, also nice. Also pre-GPT irgendwie. Ne?
Ja.
Das war auch wieder so ein Wilder Westen. Ne? Das gab irgendwie, es ist so super spannend. Es waren die ersten Gehversuche mit Deep Learning, ne? Mhm. Dann hat jeder irgendwie einen Keras, ja, jetzt baue ich mal so ein einfaches neurales Netzwerk auf, ne? Dann haben wir auch experimentiert, okay, wir nutzen was wie LSTM und so, ne?
Ja.
Und dann haben wir gemerkt, okay, irgendwie ein paar Sachen funktionieren auch nicht so gut, ne? Und echt, da habe ich auch realisiert, so mit Transformer, boah, geil, da ist so eine Schlüsseltechnologie entstanden, mhm. weil da sind einige Modellierungsversuche, die wir da gemacht haben, wo wir gesagt haben, boah, das hat echt gut funktioniert. Ne? Aber ja. ganz wichtig, ne? Es ist nicht nur die Modellierung. Ne? Wir haben auch viel gelernt, wie man mit Daten umgeht, Datenlabeling und Co. Ne?
Also ja.
Wir als Team haben es relativ früh verstanden, dass eigentlich 80% der Modellierung, ne, aus den Daten bedingt ist. Ne?
Datenqualität, heißt, also quasi wie
alles, gelabelt, Datenqualität, alles,
ja. Menge auch
und Daten alles. Aufbauen, Datenlabeling aufbauen, ne? Ja. Wie baust du sozusagen deinen Datensatz auf, ne? Deinen Trainingsdatensatz auf. Ne? Mhm. Und das ist heute auch so, ne? Alle Modelle in den USA und Co., ne? Da ist der Kern der USP nicht nur die Modellierung, der Kern der Modellierung ist eigentlich die Daten. Ne? Mhm. Also alle sind datenhungrig am Ende des Tages. Ne? Mhm. Bei Idealo haben wir da relativ das früh verstanden und wir mhm. haben auch sogar Datenlabeling-Team aufgebaut. Ne? Mhm, also nice. Das war, ich glaube, das...
Da wart ihr Pioniere so gesehen, ne? Also das ist sehr forschungsnah alles gewesen und gleichzeitig genau. habt ihr es aber geschafft, das auch in die Anwendung zu bringen, weil das ist selten. Es gibt Unternehmen oder so Labs, ja. die dann haben schon gesagt, die sind halt sehr forschungsnah, die versuchen immer die neuen Paper, auch Archive und NIPS und keine Ahnung was, zu verfolgen, aber schaffen es nicht, das zu übersetzen in ja. die Anwendung, ne?
Ja, weil die Unternehmen, ich kenne kaum Unternehmen, die irgendwie Labeling-Teams haben.
Mhm. Ja, hier müsst ihr auch überlegen, das ist echt.
Ja. Also da kann ich, glaube ich, an der Hand zählen.
Das ist eher so stiefmütterlich so mitgemacht, ja.
Ja, weil es gibt immer mehrere Sachen. Ne? Entweder sagen die, wir haben zu viele Daten, ja. was ich auch sehr oft gehört habe. Ne? Und dann sagen sie sich, okay, wir haben viel zu viele Daten, wir brauchen jetzt eigentlich nur noch einen Machine Engineer, der daraus was macht. Ne? Ja. Aber eigentlich ist es nicht der Fall. Ne?
Deswegen gibt es ja auch so krasse Unternehmen, so Scale, die nichts anderes machen als Labeling, ne? Labeling as a Service
sozusagen. Scale ist deswegen extrem explodiert, ne, als Firma. Deswegen ist ja auch, warum der jetzt irgendwie der Founder bei Meta gelandet ist und auch die Bewertung so groß war, weil Scale am Ende des Tages ist wie so eine Lieferkette im Automotive-Bereich. Ne? Ist der Supplier, ne? Also Scale ist wie Bosch, ne? Und Meta ist wie Volkswagen. Mhm. Ne? Und ohne Bosch, also ohne Scale, gibt es auch kein Meta oder gibt es kein OpenAI. Ne? Und genau, und das verstehen aber die wenigsten. Also, wie gesagt, ich kenne kaum Unternehmen, also besonders in Deutschland, weil ich ja im deutschsprachigen Raum unterwegs bin, die wirklich eine Strategie über Datenlabeling haben, ne, um bestimmte Probleme zu lösen. Ne? Und das war eigentlich immer, ja, deswegen, du weißt ja auch, warum scheitern so viele Datenprojekte, ne, in Deutschland, oder was wir hier sehen, ne? Weil es halt keine Strategie per se gibt. Ne?
Mhm. Und dann warst du bei Ideale zu einer Zeit auch, als Pip da war, oder hat sie das nicht überschnitten?
Nee, Pip war, Pip war, glaube ich, 2 Jahre vorher da.
Okay, also habt ihr nicht ganz. Nee. Ich frage deshalb, weil du weißt ja, dass Pip auch viel bei uns ist auf den Bühnen und so weiter. Und habt ihr euch aber nicht
kennengelernt. Nee, Pip und ich kennen uns, aber wir sind jetzt auch nicht Best Buddy oder so. Aber,
aber nicht zu der Zeit, weil ich.
Er war schon weg. Ja. Mhm. Okay. Aber genau. Aber Pip ist zum Beispiel, ich schätze ihn auch sehr für seine Verständnis, ne? Auch wenn er nicht, er ist auch nicht aus dem Tech-Bereich, ne? Genau. Und er hat ein sehr gutes Verständnis, ne? von Tech.
Ja. Und dann warst du eine Weile bei Ideale und dann bist du aber selber auch unternehmerisch weitergegangen, ne?
Erstmal noch nicht, erstmal bin ich zu Axel Springer gewechselt.
Okay, das war aber so naheliegend, ne? Weil du hast ja gerade schon gesagt.
Genau, also weil ich hatte bei Ideale, wie gesagt, ich habe ja relativ ein starkes Team aufgebaut. Ne? Ich habe einige Sachen in Produktion gebracht und da war ich auch extrem einige Sachen stolz. Ne? Also wir haben, einer der Kernprodukte, die wir gebaut haben als Datenprodukt, ist nicht mal KI gewesen, sondern einfach nur Daten von A bis B bewegen. Und das hat extrem viel extra Revenue-Umsatz dazu geführt. Ne? Und darauf war ich mega stolz. Ne? Das ist nicht nur dieses, hey, ein KI-Team und Machine Learning-Team, ein starkes Machine Learning-Team aufgebaut, sondern auch wirklich Impact gemacht, ne, für Ideale. Und dann habe ich mir gefragt, okay, jetzt habe ich das für ein Unternehmen gemacht. Wie macht man das sozusagen auf einer Holding-Ebene? Mhm. Ne, weil das ist ein Unterschied zwischen eine kleine Firma. Ich meine, Ideale ist nicht klein. Ne? Ideale hat 1000 Mitarbeiter, aber im Verhältnis ist es klein. Ne? Mhm. Und wie kann man das sozusagen auf einer größeren Ebene machen, ne? Einer Corporate-Ebene, einer Konzernebene? Mhm. Da war das wirklich das Naheliegendste, dass ich sage, hey, ich würde gerne den AI-Bereich, den KI-Bereich stärker verankern. Und habe dann die Idee Stefanie Kaspar gepitcht. Das war sozusagen die damalige Vorständin für Digital und Technologie im Axel Springer Konzern. Mhm. Ja, hatte ich einen Plan gehabt, ne, bin hingegangen, ne, hab's hier gepitcht und haben wir gesagt, okay, wie können wir das verankern? Ne? Und dann bin ich dann rübergewechselt und bin dann, ja, ich glaube auch nach 1,5 Jahren, also relativ kurz, ne, gegangen schon wieder. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt hatte ich auch ein Research-Team aufgebaut, ne, sehr viel mit Text-to-Speech gearbeitet, aber irgendwann, es war eine Stabsstelle, ne? Irgendwann hat mir wieder so ein bisschen gefehlt, dieser Impact zu wirken, ne? Klar, ne, ich habe irgendwann gespürt, ne, dass man zu den Unternehmen gegangen ist, ne, und man hat auch über KI geredet, ne, und mit den Geschäftsführern und so geredet, aber das war auch wieder pre-GPT, ne? Also das war dann wirklich, boah, krass, bleibe ich da noch ein Jahr, ne? Das ist wirklich, weiß ich nicht, also es ist wie als Vertriebler, ne? Du musst wirklich sehr, sehr, sehr stark rein. Mhm. Und die Leute, und KI war zu diesem Zeitpunkt auch, ja, ich würde mal sagen, Thema Nummer 3. Ne? Mhm. Also kein Prio-Thema. Ne? Mhm. Was auch relativ spannend ist, weil 2 Jahre später hat mir ein Freund gesagt, du warst einfach viel zu früh bei Axel Springer. Ne? Wärst du, glaube ich, bei Post-GPT, Post-AI, Post-OpenAI, dann wäre, glaube ich, die Awareness nochmal stärker gewesen. Ne?
Ja.
Aber für das KI-Thema war bei Axel Springer zu diesem Zeitpunkt eher Prio 3. Ne?
Ja, also, aber du hast die Fundamente auch dort mitgelegt. Ja.
Ich habe die Fundamente mitgelegt. Ne? Ja. Ich hatte auch wieder ein starkes Team aufgebaut. Ne? Mhm. Ich hatte sehr viel sozusagen dieses Thought Leadership mit reingebracht. Ne? Also wie man am Ende des Tages, ne? Also wo sollte sich Axel Springer auch hinbewegen, ne? als Konzern ungefähr. Mhm. Ne? Aber wie gesagt, also dadurch, dass ich aus einer Unternehmensfamilie komme, hatte ich das auch wieder vermisst. Ne? Dass ich sage, hey, ich möchte gerne wie gesagt, volle Power, ne? ohne viel, ne? Dieses ganze Budget reinholen, ne? Ein Meeting nach einem anderen Meeting wieder nacheinander. Ne? Ich wollte wieder was schaffen. Mhm. Ne? Und genau, dann hatte ich ja Price Loop gegründet, zusammen mit Richard Schwenke.
Aber da ganz kurz, was war zuerst da, dieser Wunsch oder die Idee oder die Opportunity? Also so, bist du schon aktiv dann am Überlegen gewesen, jetzt unternehmerisch, was könntest du machen? Oder kam diese Opportunity mit Richard dann?
Nö, die Opportunity kam danach.
Okay, also, du warst schon eigentlich...
Ich bin einfach nur abgesprungen. Okay. Ich hab einfach nur gekündigt. Ich habe gesagt, mach ich nicht mehr weiter.
Okay, aber du wusstest unternehmerisch soll es schon weitergehen, aber du wusstest zu dem Zeitpunkt noch nicht, was.
Ja, genau. Okay. Aber das ist doch gut. Also ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Tipp zu sagen, für Leute, die wirklich unternehmerisch unterwegs sein wollen und vielleicht auch jetzt einen Job haben, es ist einfach nicht gut zu warten, bis irgendwie dein unternehmerisches Baby gut wird, ne, sondern du musst volles Risiko eingehen.
Mutig sein.
Ne? Weil am Ende des Tages machst du alles beides halb-halb. Am Ende des Tages. Und ja, klar, ich hatte ja auch den Luxus gehabt, dass ich sage, hey, also klar, wenn du jetzt eine Familie hast und kündigst und kein Gehalt bekommst, ne, und einfach nicht deine monatlichen Ausgaben irgendwie covern kannst, dann ist es ein Problem. Ne? Aber ich war diesen Zeitpunkt noch alleine. Ne? Das war irgendwie während der Corona-Zeit irgendwie auch noch, ne, wo ich sage, oh, also, ich glaube, da haben sich viele sinnvoll die Frage gestellt, ist man noch richtig an der Stelle, wo man ist? Ne? Ja. Und nee, ich habe erstmal gekündigt. Ne? Ich hatte verschiedene Pläne gehabt. Ne? Ein Plan war auch irgendwie, vielleicht nach Vietnam zu gehen. Also da bin ich auch geboren. Ich bin ja mit 3 erst nach Deutschland gekommen. Nach Vietnam zu gehen und da irgendwie auch was mit Tech zu machen.
Ne? Ja.
Konnte ich aber nicht, weil ich hab die deutsche Staatsbürgerschaft. Vietnam hat keine deutschen Staatsbürger reingelassen. nach Vietnam. Aber ich sag dir auch, alles, also diese Wege, die man sich wählt, die sind auch so, glaube ich, so gegeben. Ne?
Ja.
Ich meine, es ist ja nicht so, ich selber... Ja, ich bin jetzt auch nicht gläubig oder so, ne? Ich glaube, irgendwie auch schon ein Gefühl so ein bisschen an Gott, ne? Aber ich bin jetzt auch nicht so der mega gläubige Mensch und so. Aber ich glaube, jeder Weg, den man sich auswählt und man sich selber irgendwie auswählt, wird irgendwie auch gewisserweise vielleicht glücklicherweise vorgegeben. Ne? Ich habe mir auch gedacht, gehst du das Risiko ein, schau dir mal ein paar Themen an, ne? Und da ist irgendwie ein Thema entstanden. Ne? Und ich glaube, so macht es auch Spaß, ne? weil du bist dann kreativ und kannst explorieren. Ne? Weil ansonsten bist du ständig immer irgendwie halb im Job noch, ne? Und dann halb im Nachdenken. Ja, das funktioniert nicht gut. Das klappt nie gut.
Aber so vom Mindset her, offen für Chancen sein, das ist so das und dann ergeben sich auch, wenn es auch Zufall ist, ne? Aber so dieses Positive dabei, Chancen zu sehen und auch zu ergreifen. Und fairerweise zu dem Zeitpunkt warst du ja auch schon echt, so gesehen, erfolgreich mit Posten. Also du hast dann irgendwann angefangen, hast du ja gesagt, ne, bei Idealer so richtig hochgefahren. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch das Ganze erleichtert. Weil du wusstest, okay, ich habe ja irgendwie schon eine Marke und irgendwas wird immer damit entstehen. Das ist ein unfairer Vorteil, ne, wenn du schon einigermaßen bekannt bist.
Ja, genau. Ich meine, das ist ja auch so, immer wenn du was gründest, ist ja egal, welches, was du machen willst, wenn du eine Basis hast, Netzwerk, ne? Frühe Netzwerke, frühe Mitarbeiter, ne? Das sind, was du gesagt hast, unfair advantage, ne? Was du mitnimmst. Und das brauchst du ja auch am Ende des Tages.
Ja. Ne? Weil das hattest du ja schon, deswegen, ne? Also was soll passieren? Worst case ist, du musst irgendwie doch nochmal was nehmen, was doch nicht so ganz so dein Geschmack ist.
Ja, genau. Also es ist ja auch so, ich sehe mehr Chancen als Risiko. Ne? Weil man ist jung, ne? Man will was ausprobieren, man will was testen, man will was schaffen, dann muss man das machen. Ne? Man sollte jetzt nicht irgendwie stehen bleiben und sagen, ja, okay, es bewegt sich ja sowieso nicht, ne? Und dann mache ich mein Leben irgendwie weiter, sondern ich sage auch immer so, I want to play my life. Also ich sehe mein Leben auch in gewisser Weise wie ein Spiel. Und ich möchte es spielen. Ne? Ich möchte irgendwie reisen, ich möchte leben. Ne? Ich habe auch 2 Kinder. Ne? Also ich habe auch den Stress von Kindern, den ich mitspielen muss und so. Ne? Ja, ne? Und da sage ich mir auch immer, na, man muss das Leben irgendwie spielen. Ne? Und es wäre doch zu langweilig, wenn man sagt, ja, puh, Risiko, ne? Gehe ich nicht ein. Ne? Dann veränderst du nichts, ne? Am Ende des Tages.
Und wie ist es dann gekommen mit der Gründung?
Ja, es war auch, wie gesagt, Richard hat mich angeschrieben.
Einfach so. Also, aber er kannte dich irgendwoher schon, ne? Also es ist jetzt nicht total random.
Ja, genau. Wir kannten uns schon so aus Dreiecken und Co. Ne? Und hat dann geschrieben, ich möchte jetzt auch irgendwie, ich gehe jetzt weg von Kontorion, ne? Und weil er hat ja Kontorion gegründet. Und ich würde halt gerne was Neues machen. Ne? Und dann war Zufall, ja, genau, ich habe gerade gekündigt. lass mal reden. Mhm. Und ja, wie gesagt, so ein mega Zufall. Ne? Ja. So, dass man, und dann ja, sind wir, also wie gesagt, ich hatte vorher wenig mit Pricing zu tun. Abgesehen von Idealos und Preisoptimierungs, Preis-Wettbewerbsvergleich, aber es ist nicht mit Preisoptimierung. Ne?
Ja.
Und Richard kam ja so aus dieser Preisoptimierungsecke. Ne? Mhm. Er hat ja vorher bei McKinsey auch sehr viel im
Pricing Dynamic gearbeitet. Pricing ist so das Keyword dafür, ne?
Ja, genau. Also, ja. Also als einer der Keywords, was er gibt. Ja. Ne? Es gibt ja, gibt ja so viele Buzzwörter im Pricing.
Aber man kennt das so zum Beispiel von Airlines, oder?
So, ja, das ist Revenue Management.
Achso, okay.
Ja, also,
wo hat man denn noch die Preise, die typischerweise sehr...
Ja, genau. Also Pricing ist auch ein relativ spannendes Feld, ne? Ja. Weil da gibt es halt... das habe ich auch gelernt, dass bei Price Loop das Pricing extrem viel customized ist für Business. Ne? Also da ist es super schwierig, eine Software zu schreiben, für um Pricing in allen Feldern rauszubekommen. Ne? Okay. Weil zum Beispiel Airline, das ist ja wieder Revenue Management. Ne? Das heißt, du hast wenig Fläche, ne, oder wenig Raum, den du verkaufen kannst,
ja,
ne, zu einer gewissen Phase. Ne? Dann hast du aber wieder Klamotten. Klamotten, ne, die sind Saison. Ne? So wie das wie Markdown-Pricing. Ne? Mhm. Auch wie anders. Und dann hast du halt, keine Ahnung, Luxusuhren und Co. Ne? Das ist wieder ein ganz anderes Pricing. Ne? Und da irgendwie eine Software zu schreiben, die irgendwie auf allen Kunden aufgemünzt ist, das habe ich irgendwie gelernt, das ist super schwierig. Also
das war die Grundidee. Price Loop, eine Software zu bauen für besseres Pricing, und zwar agnostisch über alle Industrien.
Genau, also erstmal natürlich haben wir im E-Commerce-Bereich angefangen. Ne? Da kommen Richard und ich ja auch her, ne? und haben da auch sehr viel Erfahrung damit. Mhm. Und da war erstmal da auch, also selbst im E-Commerce-Bereich war es auch nicht mehr so einfach, ne? für jedes Unternehmen eine Pricing-Engine zu schreiben. Ne? Mhm. Weil die meisten Unternehmen, also wenn die meisten Unternehmen haben, genau, also die nutzen auch kein AI-Pricing oder so. Ne? Das meiste Pricing im Unternehmen ist wirklich Excel-basiert. Ne? Mhm. Also das sind, glaube ich, die meisten. Ne? Die haben ein Excel-Sheet, haben irgendwie SKU-Stücklisten, ne? und dann verändern sie irgendwie Preis hoch und runter.
Also ganz so Angebot, Nachfrage, erstmal Basic-mäßig danach, und dann gibt es da ganz viele andere Features, die noch reingehen.
Genau, und dann gibt es einige Firmen, die machen auch schon so ein bisschen automatisiertes Pricing. Ne? Und die haben vielleicht auch ein Tool, ne? und da, wo sie zum Beispiel SKUs steuern können und auch über Variationen und Co. Ne?
Yeah.
Und dann gibt es halt, das macht das wieder so komplex. Dann gibt's halt wieder Produkte, die haben einen Wettbewerb. Das sind Third-Party-Produkte. Ne? So wie zum Beispiel ein iPhone oder so. Ne? Also iPhone ist ein schlechtes Beispiel, aber sagen wir mal so ein Samsung oder so. Ne? Der wird ja irgendwie auf, weiß nicht, Amazon anders vom Preis angeboten als auf Otto und so. Ne? Und das ist Wettbewerbspreis. Da musst du dich auch fahren können. Und dann die hohe Kunst ist eigentlich Elastizitätspricing, nur AI-Pricing hinzubekommen. Mhm. Was aber relativ schwierig ist, ne, und das werden wir wahrscheinlich sehr, sehr viele kennen, weil es gibt zu wenig Preisveränderungen, nur zu wenig Daten, ne, um diese Preisveränderungen hinzubekommen. Mhm. Es gibt Leute, die haben vielleicht Produkte, SKU, in ihrer ganzen Lebenszeit einmal verändert. Weil es irgendwie und dann gibt es halt noch den Effekt, dass du ja, der Preisänderung ist ja auch vielleicht nicht gut, ne? Weil du manchmal hast ja auch, weiß nicht, ob du den Begriff kennst, Redlining und so. Ne? Mhm. Also, dass du eigentlich einen Discount gibst, ne? und dann den Preis durchstreichst.
Ja.
Ist halt ein psychischer Preis, ja. Ne? aber ist eigentlich keine Preisänderung per se, ne? weil du sagst, ich ändere den Preis nur zum Beispiel für die nächsten 90 Tage. Ne? Mhm. Deswegen hast du auch noch so Effekte da drin, ne? die eigentlich per se keine Preisänderungen sind, ne, sondern eigentlich andere Effekte. Mhm. Ne, deswegen ist Pricing, also AI-Pricing, ein relativ kompliziertes Thema.
Ne, weil aber da kommt Operations Research dann rein, ne, was du eben, das hat da Berührungspunkte, was du
genau, schon sehr ist, früh... Genau, das gehört dazu. Ne, ja. ne, also Pricing ist ja nicht nur, dass man irgendwie einen Preis hoch und runter setzt, ne, sondern man muss optimieren, Demand und Supply. Ne. Mhm. Am Ende des Tages möchtest du ja optimieren, deine Ware, ne, die du eingekauft hast, ne, dass die zum optimalen Preis irgendwie rausgehen. Und da gibt es Optimierungsproblem. Es ist ein Optimierungsproblem. Ne? Mhm. Und was du dann machst, ist zu sagen, du baust ein Modell, ne, was probiert irgendwie Supply und Demand vorherzusagen. Und dann hast du eine lineare Optimierung, ne, um diese Nachfragekurve zu bestimmen. Ne? Mhm. Ich meine, ich glaube, du hast ja VWL studiert oder
Physik.
So. Ne? Physik, okay. Mhm. Nee, dann war es falsch. Ne? Aber in der VWL kennt man das. Ne? Ja. Also in der VWL gibt es ja sowas wie, in der, ich weiß auch nicht, ist es Mikroökonomie oder irgendeine Ökonomie, dass man so eine Nachfragekurve hat, ne?
Ja.
Und dieser Nachfragekurve probiert man dann optimieren, ne? Dass man diesen Demand und Supply optimiert.
Mhm.
Normalerweise lösen die das so wie, glaube ich, in so einer partiellen Differenzgleichung, ne? Aber hier in der linearen Optimierung hast du ja ein Optimierungsproblem, ne? Was du sozusagen mit einem Solver lösen kannst.
Mhm. Das habt ihr auch eine Zeit lang, kann man sagen, sehr erfolgreich gemacht. Ihr habt ja Finanzierung reingeholt, Kunden gewonnen und. Aber irgendwann war, das ist ein Startup ja auch manchmal so, auch die Reise erstmal vorbei, ne?
Genau, also als wir das angefangen haben, das war ja zur Corona-Zeit, das lief dann super. Und wir haben ja gesagt, wir hatten E-Commerce-Kunden gehabt. Und wenn du weißt, Corona, E-Commerce,
Boom.
Ja,
klar. Und dafür danach
ging richtig ab. Wir hatten dann auch ordentlich Traction gehabt, ne? Wir haben Kunden reinbekommen. Aber dann, das ist auch was ich gelernt habe, das ist auch normal in jedem Startup, ist eine Timing-Sache. Ne? Also
ja,
wir sind dann in den Ukraine-Krieg reingelaufen, ne? Und dann war das sozusagen die erste Krise, ne? Und wir haben es auch schon vorher projiziert so ein bisschen, ne? Also als zum ersten Mal Ukraine-Krieg kam, mussten wir schon auch die ersten Mitarbeiter entlassen. Und da hatten wir auch schon Finanzierungsrunde gerade gestartet, ne? Trotzdem haben wir da gesehen, wir sollten da vorsichtig sein, ne? Und Monate später kam auch von Sequoia, ne, auch so eine Warnung, hey, Startups, ne, ihr müsst Profitabilität sein, ja, ihr müsst reduzieren.
Richtig.
Und
ja,
wir haben das schon gemacht, ne? Und trotzdem, ja, es wurde nicht besser. Ne? Also die Stimmung zu diesem Zeitpunkt war super schwierig beim Kunden. Ne? Also jeder Kunde, und es ist auch, glaube ich, jetzt auch noch nicht besser geworden. Ne? Die Stimmung, die Wirtschaftsstimmung ist immer noch sehr stark getrübt. Ne? Die Leute haben Angst. Ne? Mhm. Was passiert morgen? Und deswegen ist diese Risikobereitschaft, Investment, ne? Also da wurden auch zum ersten Mal Sachen, ja, die haben die Tools reviewed, ne? Hey, bringt das irgendwie was? Ne? Und wenn du als junges Startup gar so in einer Phase bist, wo du erstmal testen bist, ne?
Ja.
Und das Unternehmen gerade sagt, nein, wir sind gerade in so einer Druckphase, ne? Wir müssen erstmal reviewen und alles, was innovativ ist, muss erstmal gestoppt werden. Ja, das ist für ein Startup ein Problem.
Ja, klar.
Ne?
Ja, klar.
Und wir haben uns gefragt, sollen wir noch was anderes machen? Also pivoten, ne? Haben uns natürlich Ideen angeguckt und so, aber ja, es hat irgendwie, das Founder-Team hat irgendwie dazu nicht mehr gepasst. Ne? Aber am Ende des Tages, du musst ja irgendwie für eine Idee brennen und du sollst irgendwie auch nicht irgendwas machen. Ne?
Ja.
Und deswegen haben wir auch gesagt, okay, dann ist es, glaube ich, besser, die Idee, ne, dann nicht weiter zu verfolgen, ne? Und erstmal ein bisschen Abstand zu halten, Pause zu machen. Ne?
Ja.
Ich hab dann auch erstmal so ein halbes Jahr Pause gemacht, ne, um erstmal Abstand zu bringen und auf neue Ideen zu kommen, was ich machen kann. Ne? Und ich habe auch diesen Zeitpunkt, habe ich Kinder bekommen.
Was natürlich, glaubst du oder weißt du?
Nein, ich hab, die existieren ja, ne?
Ja.
Nee, und genau, da hatte ich auch, ich glaube, das war dann auch ein guter Zeitpunkt, ne, wo ich gesagt habe, okay, guter Zeitpunkt auch auf mein erstes Kind sich zu fokussieren.
Ein Gas zurück.
Genau, und erstmal zu gucken, was kann man als nächstes machen. Ne?
Mhm. Aber aus dieser Phase sind wir jetzt ja raus, weil jetzt bist du Partner in einem neuen Unternehmen und gibst da wieder Gas seit einiger Zeit, ne?
Ja, genau. Also ich hatte mich ja natürlich gefragt, was mache ich als nächstes?
Ja.
Also Rente kann ich ja nicht gehen, ne? So alt bin ich ja noch nicht, ne? Und ich habe dann erstmal gefreelanced sogar, ne? Ich habe dann erstmal gesagt, boah, ich habe gar keine Lust mehr auf Mitarbeiter. Ich habe auch keine Lust auf VCs und so, sondern ich möchte erstmal was Eigenes machen. Ne?
Also richtig hands-on, solo, selbstständig, Data.
Genau.
Data Science.
Genau, ich wollte auch mal, das ist das Ding, ich baue immer noch selbst Sachen.
Mhm.
Ne? Also ich probiere immer noch 40-50% oder 60% meiner Zeit irgendwie selber Sachen zu bauen.
Ja, du warst CTO bei Priceloop, ne?
Genau.
Und hast da sehr auch hands-on gearbeitet.
Ich war auch immer hands-on. Ich war immer hands-on. Ich bin immer hands-on. Ne?
Ja.
Ich kann auch Strategie, und ich kann auch PowerPoint-Slides bauen. Das habe ich im Investment Banking sehr viel gelernt. Ne? Aber ich kann auch sehr viel implementieren. Ne?
Mhm.
Und das ist für mich auch wichtig, ne? Weil ich möchte gerne am Zahn der Zeit sein. Ne? Ich möchte gerne wissen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ne?
Ja.
Und ich hatte mir gesagt, boah, ich möchte gerne wieder so mehr mit KI machen, AI-Bereich machen, weil Priceloop war ja eine Software. Ne? Und ich wollte wieder sehr, sehr hands-on in meinem Bereich irgendwie sehr stark was machen. Ne? Und hatte so ein paar kleine Themen gehabt, ne? Hab auch bei Beam Safety AI die KI-Modelle gebaut, ne? Beam Safety AI ist sozusagen im Aviation-Bereich. Ne? Also wenn du dich im Bereich noch nicht auskennst, aber normalerweise ist es so, wenn du ein Pilot bist oder auch eine Cabin Crew, musst du immer einen Report schreiben, ne, nach dem Flug. Mhm. Ne? Und das ist halt natürlich unangenehm, weil du ist man müde irgendwie als Pilot, ne, nach 12, 13 Stunden vielleicht so Langstreckenflug, irgendwie noch so einen Bericht zu schreiben. Ne? Dieser Bericht ist aber relativ wichtig, weil dieser Bericht wird von den Airlines gelesen, von den Risikoanalysten. Und diese Risikoanalysten müssen bewerten, ist es ein Risiko gewesen oder nicht. Ne?
Ach, okay.
Und da gibt es halt verschiedene Standardsklassifikationen. Ne? Die IATA hat irgendwie, ICAO, also das sind diese Aviation-Organisationen, die haben halt so eine Klassifikation, die sie bauen müssen. Ne? Mhm. Und einer der großen Probleme bei den Airlines ist ja, die kommen ja nicht nach. Ne? Weil, zur Corona-Zeit gab es keinen Flug, aber die Flüge werden ja immer mehr. Ne? Und es gibt immer weniger Mitarbeiter, die diese Berichte sauber durchlesen können. Ne? Deswegen ist es schon cool, wenn man irgendwie so ein KI-Modell hat, ne, was dich unterstützt. Ne? Also sollte nicht irgendwie alles automatisch irgendwie machen, sondern dich unterstützt bei der Risikoklassifizierung. Weil diese Risikoklassifizierung geht ja auch an die Behörden und Co., ne, an die Flugsicherung. Und die Flugsicherung will ja sozusagen Maßnahmen ergreifen.
Ja.
Ne? Weil das ist ja Airline ein relativ wichtiges Thema. Weil die müssen ja immer sozusagen diese ganzen Berichte lesen, um Safety Measurements reinzubringen. Ne? Zum Beispiel Piloten waren müde oder man ist übermüdet. Was ist das Problem? Ne? Ist es ein Problem, weil es zu wenig Piloten gibt, ne? Zu wenig Personal? Ne? Deswegen muss die Airline dagegen wirken. Ne? Weil nämlich jeder von diesen Faktoren irgendwie zu einem Event, nennt man das, ne, führen kann. Zum Beispiel Flugabsturz, ne, was am schlimmsten sein kann. Ne?
Ja.
Und das will man ja verhindern. Das ist sehr mit aufgebaut. Ne? Die gehören jetzt mittlerweile auch zu Comply 365. Ne? Das ist auch eine andere Firma, die vom, ich habe so wie CMP geführt ist. Ne? Aber da habe ich sozusagen sehr viel Grundlagen gelegt, ne? für den KI-Bereich, ne? Wenn wir das gemerkt haben. Habe dafür auch extrem viel gelernt, ne, wieder im Aviation-Bereich. Hatte schon vor Jahren auch mal im Aviation-Bereich gearbeitet, also beziehungsweise ein Projekt gehabt, ne, als ich bei Accenture war. Mhm. Da war ich ja bei der Lufthansa in so einem Projekt. Mhm. Genau, jetzt hatte ich dann mit Beams wieder so Berührungspunkte im Flugbereich, war sozusagen auch auf der IATA-Konferenz in Marrakesch dabei, also war super spannend, so diese Bubble irgendwie zu sehen und diese Industrie zu sehen, wie man so Probleme, also mit KI lösen kann, ne, in einem Vertical, was man gar nicht so sehen würde, ne, als normalstabliche.
Nee,
genau. Und dann hatte ich mir dann gefragt, okay, ich bin jetzt irgendwie so Solo, also Solo-Freelancer, ja, aber es ist irgendwie auch nicht so geil irgendwie, ne, wie könnte ich das irgendwie mehr skalieren und wie kann ich das, also wie kann ich das irgendwie mit einem anderen Partner irgendwie zusammen machen, ne, dass es irgendwie größer wird, ne, und da habe ich auch geführt, ich möchte eigentlich wieder so einen Impact machen, ne, auf deutsche Mittelständler, ne, deutsche Unternehmen, ne, also wie könnte ich das hinbekommen, ne, weil als Freelancer, natürlich ich habe meine Holding, meine operative Holding, ist es aber trotzdem, ja, es ist auch keine Marke, ne, also, du hast ja kein Team dahinter, das heißt, trotzdem, wenn du irgendwie zu dieser Firma gehst, musst du irgendwie eine Firma dahinter haben oder eine größere Firma dahinter haben.
Ne? Also damit Projekte werden schnell auch größer, wo du nicht mehr alleine.
Ja, genau. Du kannst ja nicht alleine skalieren in dem Bereich. Ja. Ne? Klar, ich hatte da verschiedene Optionen gehabt, ne, zu machen und habe mich letztendlich dazu entschieden, bei Datanomic einzusteigen. Ne?
Ja.
Also bei Datanomic ist eine Firma, die existiert jetzt auch mittlerweile, glaube ich, schon seit 10 Jahren. Also auch relativ schon, ja, alte Firma.
Schon mature.
Ne? Sehr mature. Ja. Mhm. So ungefähr so 10, 15 Mitarbeiter. Ne? In Berlin haben wir unser Hauptstandort. Ne? Dadurch, dass Benjamin, also einer meiner Hauptpartner, in die Schweiz gezogen ist, haben wir jetzt auch ein Büro in der Schweiz aufgemacht. Ne?
Mhm.
Aber genau, so eine relativ kleine Firma. Ne? Warum kleine Firma? Ich fand es spannend, ne? Weil ich bin immer der große Fan, ne, aus etwas Kleines Großes zu machen. Ne? Ich hätte wahrscheinlich auch irgendwie zu einer etablierten Unternehmensberatung oder Firma gehen können und das auch aufbauen können.
Mhm.
Aber ich finde es immer relativ spannend für mich, wie kann ich sozusagen auch aus etwas Kleines etwas Großes machen. Ne?
Mhm.
Das geht wieder zurück zu meiner Philosophie, ne? Wie kann man das Leben spielen? Ne?
Mhm.
Das wäre auch langweilig, wenn man irgendwie etwas Etabliertes geht, da gibt es doch schon irgendwie alles. Ne?
Ja,
ich liebe dieses Chaos manchmal auch so, ne? Dass man, ich muss jetzt eine Rechnung schreiben. wie mache ich das nochmal? Schnell Templates rausziehen, ne? Oder ich muss jetzt ein NDA neu schreiben irgendwie, ne? In einem etablierten Unternehmen hast du eine Abteilung, die das machst, ne? Hier musst du, okay, ich muss mal, vielleicht habe ich schon eine, dann nehme ich die eine oder ich muss unseren Anwalt fragen, ne? Mhm. Aber genau, so dieses Chaos, ne? Jeder Tag ist irgendwie komplett anders ohne diese Struktur. Und dann in so eine Firma Struktur reinzubringen, das macht mir sehr viel Spaß.
Ne? Ja.
Und dann, was ich natürlich als Hauptgrund machen will, ist, ich möchte gerne wirklich in Deutschland, ne, die Firmen helfen, ne, eine ordentliche Strategie aufzubauen. Ne? Und mal gucken, wohin die Reise hingeht.
No idea. Aber ja, klar, also Benjamin kennen wir auch gut. Der war ja auch schon hier schon zweimal Podcast, auch im Festival. Wir begleiten uns schon eine ganze Weile. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ein Match ist. Zumal er ja auch sogar Pilot ist, Fun Fact, ne?
Ja, genau, also, wenn er ist ja noch Pilot.
Muss er auch solche Berichte schreiben? Nein, wenn er fliegt, wahrscheinlich nicht. Ne?
Gibt ja er ist ja Privatpilot.
Privat,
ne? Dann, er arbeitet ja nicht für eine Airline. Ja. Ne? Wenn du eine Airline hast, hast du ja behördliche Themen. Er fliegt ja auch keine A320
ganz kleine
oder so,
Dinger,
ne?
Ja, klar, aber trotzdem. Fun Fact. Und das machst du jetzt eben noch nicht ganz ein Jahr, so, aber jetzt schon tief drin in vielen Projekten. Wirst wahrscheinlich von bis alles gesehen und mitgemacht haben schon, ne?
Ja, genau. Also ich habe ja auch natürlich meine Kunden oder Kundenprojekte oder Projekte, die ich gemacht habe, die mache ich dann immer noch weiterhin. Ne?
Ja.
Und bei mir ist es ja auch so, ich mache das auch sehr breit. Ne? Also ich berate ja, das ist ja das Spannende, ich berate ja nicht nur irgendwelche riesen DAX-Konzerne, sondern auch sehr viele Startups und so, ne?
Ja.
in das, was sie bauen.
Und aber meistens schon Mittelstand, was du eben gerade gesagt hast. Also genau, Startups ist wahrscheinlich eher seltener. Und Konzerne auch jetzt nicht unbedingt im Großen, ne? Sondern
genau, wir haben ja nicht ewig viele Konzerne in Deutschland. Ja. Ne?
Also DAX 30, da seid ihr jetzt nicht bei jedem zweiten Unternehmen drin, ne?
Nee, da sind wir auch viel zu klein.
Ja.
Ne? Und da sind wir auch noch nicht bekannt.
Ja.
Ne? Das ist auch so eine Sache. Aber wir sind bei einigen drin, ne? Wo wir schon einen Impact reinbringen können. Mhm. Ne? Aber nee, größtenteils wirklich gesagt Mittelstand,
ja.
Ne? Und dann immer dieses zwischen Startup und auch DAX-Konzern. Ne?
Mhm.
Wobei mir Startup am meisten Spaß macht.
Ach, wirklich? Okay, weil du selber da mit Priceloop und so auch eine Vergangenheit hast.
Ja, ganz klar. Ja, es geht auch darum, dass Startups einfach beweglicher sind. Ne?
Mhm.
Also du kannst eigentlich die Kurve hochgehen von Startup zu Mittelstand zu Konzern. Da kannst du einfach so eine Kurve machen, was Geschwindigkeit irgendwie ist. Ne? Und dann kannst du mal gucken, wie diese Kurve runtergeht bei Konzern.
Aber ist es nicht super ungewöhnlich, als Startup sich eine Beratung reinzuholen? Also das müsst ihr ja gut pitchen dann. Irgendwie so als Umsetzungspartner oder ich weiß nicht, wie macht man das? Weil so kenne ich Startups, dass die nicht im ersten Moment denken, okay, wen extern holen wir jetzt rein, um Data Science Modelle zu bauen?
Ich glaube, für viele junge Startups schon, ne? Mhm. Aber jetzt nicht so für Startups, die eine Finanzierung haben. Ne?
Ah, okay.
Also zum Beispiel so
Pre-Seed,
Seed, ne? Also keine, also es sind keine, also wir arbeiten jetzt nicht mit irgendwelchen, wir haben eine Idee, Startups.
Ja,
ne?
Also sondern so Pre-Idea, Pre-Seed, sowas
ist
klar.
Genau. Pre-Seed kann auch schon
sein,
ne?
Mhm.
Aber eher so Richtung Seed,
ja.
Series A und natürlich onwards, ne?
Ja.
Da macht es schon Sinn. Ne?
Einfach also, Geschwindigkeit reinzukriegen, weil mit euch kriegt man sofort was auf die Straße, ne?
Klar. Ja, klar. Also muss ja auch so sehen, viele bauen ja jetzt zum Beispiel auch Gen-AI-Produkte oder LLM-Produkte oder auch Enterprise Search und dann haben die halt die Frage, kann man das auch zum Beispiel mit normalen Machine Learning lösen, ne? Oder kann man das nur mit Gen AI lösen?
Mhm.
Was ist Agenten? Ne? Also es sind so viele offene Fragen auch für Startups selber, ne? Und
ja.
viele CTOs werden, oder auch junge CTOs, ne? Oder nicht junge CTOs von den Startups, ne?
Ja.
Weil die Early Stages sind, müssen sich jetzt immer die Frage stellen, wie baue ich jetzt AI oder smarte Produkte? Und die meisten CTOs haben ja noch nie so viele Berührungspunkte mit AI zu tun gehabt. Ne?
Mhm.
Die haben halt nur Software gebaut.
Ja.
Ne? Die haben halt klassische Software gebaut, ein Backend, Frontend. Ne? Und jetzt kommt irgendwie jeder, ja, wir wollen jetzt irgendwie Agenten drin haben oder wir brauchen jetzt irgendwie was Smartes. Da wird sich ja jeder fragen, wie mache ich das?
Jo.
Und da kommen wir. Ne?
Okay.
Da kommen wir ins Spiel und da hängt es auch ab. Ne? Also es gibt von Implementationsprojekten bis hin wirklich zu, ich mache einfach nur 1-2 Stunden im Monat, ne, wo ich dann sage, hey, ihr müsst mal euch das angucken. Ne, und ich mache Code-Review und gucke auch, das ist eine gute Bibliothek, die man nutzen kann. Das ist ein gutes Verfahren, damit die nicht falsch laufen, ne, in eine falsche Richtung laufen. Weil das hilft denen sehr viel. Ne.
Gibt es irgendein Startup, das du erwähnen darfst? Wahrscheinlich mit NDAs schwierig, ne?
Startups-mäßig? Oder?
Ja, genau. Also irgendwas, was man gerade so Seed-Series-A-mäßig kennt vielleicht?
Ja, das ist schwierig. Also ja, ist ja mit NDA und so.
Ja, genau. Deswegen will ich dich da nicht jetzt herausfordern und im Nachgang müssen wir alles wieder rausschneiden.
Ich weiß auch gar nicht, mit welchen, was ich nennen darf und was ich nicht komplett nennen darf.
Ne? Nein, deswegen. Aber verstanden. Und insofern macht es ja auch total Sinn, um die Geschwindigkeit reinzukriegen und um vielleicht Software-Exzellenz, die schon da ist, über den CTO, zu erweitern Richtung AI. Ne? Und da kommt ihr dann rein und das kann auch dann vielleicht nur eine Person sein, die ein paar Personentage in einem Monat dann macht. Ja, also genau. je nach Intensität kann man wahrscheinlich alles mit euch machen. Ne?
Genau. Ah, deswegen, also mit Startups wird man nicht erreichen. Das ist jetzt kein trotzdem bin ich ja Unternehmer, ich muss ja auch mal Profit and Loss rechnen. Ne? Mit Startups ist es auch so, ne, du hast ein anderes Budget, ne, was man so führen kannst. Und ist auch okay. Man muss sich ja da sozusagen an das Budget, ne, dieses Startups ranhängen. Weil das ist auch spannend, wenn die Firmen größer werden, ne, dann ändern sie sich ja trotzdem an dich.
Ja, einmal das und du bist ja nochmal anders gechallenged bestimmt in so einem Startup-Setup. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und ich weiß auch, dass du so Tech-Due Diligence machst für Startups. Machst du auch oder hast du gemacht, ne?
Nee, das mache ich immer noch.
Machst du auch zwischendurch
das mache ich zusammen mit Phillips & Byrne, also mit Chris zusammen, Chris Phillips. Ne?
Ja.
Das ist sehr abwechslungsreich. Ne? Also Tech-Due Diligence, wer das nicht weiß, normalerweise hast du so bei Finanzierungsrunden oder Unternehmenskäufen und Verkäufen, also M&A, hast du immer Due Diligence. Und da gibt es halt verschiedene Due Diligence. Du hast eine Commercial Due Diligence, was normalerweise, typischerweise immer gemacht wird. Du hast eine Legal Due Diligence. Also Commercial Due Diligence ist ja so meistens nur eine Strategieberatung. Legal Due Diligence ist eine Anwaltskanzlei. Und dann hast du meistens auch eine Investmentbank oder so mit dabei. Also nur bei größeren Deals. Und was jetzt auch sehr, sehr oft gemacht wird, ist natürlich eine Tech Due Diligence. Weil die meisten Leute wissen, wenn du ein Unternehmen kaufst, haben ja überhaupt keinen Plan, was die Tech oder Produkt dahinter ist. Ne?
Ja. Und Pitch Deck ist voll mit AI und dann wollen die ja verstehen, okay, wie solid ist jetzt die AI? Macht das alles wirklich Sinn?
Genau, hast du einen Mode. Ne? Ja. Also am Ende des Tages, Pitch Deck kann immer sehr schön sein, weil du kannst ja sehr viel Bilder reinhauen und kannst auch sehr viel sagen, dass du Agenten, Gen AI, LMs und whatever, welche Buzzwörter da drin sind.
Ja.
Und ich gucke mir da natürlich sehr stark an, ne? Haben die ein richtiges Modell trainiert? Ist es vielleicht nur ein Wrapper um OpenAI? Ne? Ich gucke mir die Daten an. Ich gucke, ob die also von den Skillset her das können. Ne? Und wie können sie das entwickeln? Ne? Gibt es irgendwelche Patente oder irgendwelche USPs, ne, die diese Richtung gehen? Ne?
Und also führst du für Gespräche dann mit Leadership, aber auch mit den Leuten, die letztlich da umsetzen, Code schreiben und guckst dir das alles an, lässt dir das alles zeigen, stellst kritische Fragen und so.
Genau, also ich gucke mir alles, also es ist wie so Detektivarbeit, ne? Ich gucke mir alles an, ne? Und diese Tech-Ideas, die sind auch immer super gut, auch für die Founder selber, ne? Also auch für den CTO oder auch den Head of AI, weil während dieser Interviewphase und auch wenn wir einen Report fertig geschrieben haben, dann geben wir denen auch Tipps, ne, Best Practices. Ne? Hey, so haben wir es gesehen, ne? So habe ich es gemacht. Ne? Das kannst du dir mal angucken.
Ja,
und man hilft sich auch sehr, sehr damit durch. Also zum Beispiel, dadurch entstehen ja auch zum Beispiel weitere Berührungspunkte. Sie suchen manchmal, weiß nicht, einen Senior Software Entwickler oder einen Head of Data und whatever. Und man hilft sich aus. Ne? Man sagt ja, hier, ich kenne da irgendwie jemanden, diese Person könnte. Ich helfe auch extrem viele Firmen bei der Suche nach Führungspositionen im Tech-Bereich. Mhm. Aber nicht als Recruiter. Ne? Also ich bin kein Headhunter. Ja. Ich sitze jetzt nicht rum auf LinkedIn und schreibe irgendwelche Leute an, sondern ich gestalte eher, ne, wie sollte zum Beispiel ein guter CTO sein? Ne? Wie sollte die Rolle aussehen? Ne? Also es hat also ich glaube, das wird immer, ich weiß nicht, aber wenn du irgendwie so große Beratung reinholst, ne, à la McKinsey oder BCG, ne, die machen irgendwie so eine Momentaufnahme, aber im Tech, im Produkt, ist es halt schwierig für die. Ne, weil die haben ja wahrscheinlich jetzt nicht irgendwelche CTOs, die irgendwie 20 Jahre CTOs gewesen sind. Ne, deswegen wissen die manchmal auch gar nicht, wie soll ein CTO eigentlich aussehen? Ne, also nicht aussehen von Kleidung und Co., ne, sondern welche Skills muss der haben? Ne, auf welcher Flughöhe-Ebene muss der sein? Ne.
Ja.
Und da helfe ich schon, die Unternehmen dabei zu skizzieren, ne, was brauchen die genau?
Ja, super wichtig.
Eine Stellenbeschreibung auch auszuschreiben, also Stellenbeschreibung zu schreiben.
Grundvoraussetzungen.
Genau.
Ne?
Und das Interview zu skizzieren. Ne? Ja. Wie soll so ein Interview sein? Ne? Auf was müssen wir gucken? Ne? Wir machen dann abhängig von der Rolle entweder eine Case Study, ne, oder halt auch zum Beispiel Pair Programming, ne, mit Entwicklern. Ne?
So wie damals bei Pivotal.
Genau, wie damals bei Pivotal. Weil ich habe dir gesagt, ne, wenn du gute Zeit reinbringst in deine Mitarbeiter, ja, ne, hast du auch eine höhere Wirkung, ne, ja, für dein Unternehmen. Und genau, und da helfe ich sozusagen Unternehmen auch, die richtigen Leute zu finden. Ne. Mhm. Ist natürlich super schwierig gerade in der Phase, weil
ja,
ich kann dir sagen, dass jedes Unternehmen gerade so ein Unicorn sucht.
Okay, das haben wir eben auch schon mit der Berufserfahrung gehabt, ne? Aber genau, wenn man schon mal weiß, wonach man in etwa sucht, das, da hilfst du, ist das echt, echt, echt wichtig, die Voraussetzung zu schaffen. Was suchen wir, dann findest du auch leichter, ne?
Ja, genau.
So, das verstehe ich. Wenn du mal so jetzt auch zurückblickst über all diese Jahre, und da wird es ja so Erfolgsgeschichten gegeben haben oder auch ja einfach etwas, was nicht funktioniert hat, so Operating Model meine ich jetzt auch, mhm, Richtung, ne? Data, allgemein gesprochen, was würdest du sagen, sind da so die Best Practices? Wenn, ja, du so einfach mal durchguckst, also was,
ja,
was ist wirklich so das, was man echt machen muss, um Datenwertschöpfung hinzubekommen?
Ja, also ich finde es relativ spannend, weil am Ende des Tages begleite ich ja gerade auch einige Firmen, ne, bei ihren Anfängen. Ne? Mhm. Also eine neue Datenorganisation aufzubauen.
Ja.
Und es gibt natürlich kein All-One-Fits-All-Rezept irgendwie, ne, was man sagen würde, hey, wenn du das gelesen hast, was ich hier geschrieben habe, ne, dann wird deine Datenorganisation irgendwie aufblühen und Co. Ne? Mhm. Es gibt natürlich aber Grundrezepte. Ne? Also ist ja wie, wenn du irgendwie was kochst, ne, hast du ein Grundrezept, ne, wo du wie Salz und Pfeffer, whatever, ne, dass du irgendwie reinsteckst. Und da gibt es halt für mich so, Organisationsaufbau ist für mich sehr wichtig, ne, also die richtigen Leute reinzuholen. Mhm. Und das ist natürlich für die meisten schwierig, ne, weil die meisten wissen gar nicht, was wollen sie reinholen. Ja. Wie viele Data Engineers brauchen die denn eigentlich? Was soll eigentlich ein Data Engineer können? Was soll eigentlich ein Machine Engineer machen? Ne, ich kann mir natürlich von meiner Konkurrenz und anderen Firmen die Stellenbeschreibungen kopieren, aber was sollen die eigentlich bei mir machen? Ne, also, mhm, klar zu wissen, wie ich eigentlich meine Schachfiguren positionieren kann. Mhm. Ne? Das ist zum Beispiel immer für mich relativ wichtig. Ne? Also gutes Personal zu finden, ne? die diesen Konzept gut reinpassen.
Mhm.
Das Zweite, was für mich auch immer sehr wichtig war, ist, viele Projekte zu machen. Mhm. Ne? Weil, to be honest, ich hatte bei Ideale Axel Springer, weiß nicht, hatte ich irgendwie auch 5, 6 Projekte, oder kann ich gar nicht erzählen, die gar nicht funktioniert haben. Ne? Oder, mhm, wo wir gesagt haben, wir haben es nach einer Woche wir hatten eine Idee gehabt, haben eine Woche das gemacht, das hat nicht funktioniert. Ne? Mhm. Aber aus 50 Ideen ist eine Idee irgendwie abgegangen,
mhm,
ne? Und diese Idee hat funktioniert. Und diese Idee liegt jetzt sozusagen auch im Ozean des Internets rum, ne? Weil die irgendwie auch gut war und so.
Ja.
Ne? Und der Grund ist einfach auch, ne? Ich kenne das auch so von anderen Firmen hier in Deutschland. Ne? Mhm. Viele Projekte müssen lange budgetiert werden, ne? Dann hast du ein Budget bekommen. Und dann, mhm, muss das Budget erstmal ausgegeben werden. Egal, ob das scheitert oder nicht scheitert. Ne? Mhm. Ich habe schon mal von Firmen gehört, die haben gesagt, hey, ich habe irgendwie 1 Million bekommen, aber irgendwie nach Monaten haben wir realisiert, das funktioniert nicht.
Ja.
Aber das Geld muss irgendwie ausgegeben werden.
Bitter.
Ja, super bitter. Ne? Dann denke ich mir auch, boah, krass, irgendwie. Genau, und da sage ich auch, da denke ich mir auch, okay, ich hatte, also für mich ist es wichtig, dass man sehr viel experimentiert. Ne? Ich, mhm, glaube, das wird jeder sagen. Ne? Aber die Kultur bei vielen Firmen ist nicht dazu ausgelegt. Ne?
Ja.
Weil die Budgetierung immer ein Hindernis ist. Ne? Weil die Firmen, ne, es ist nicht flexibel genug. Ne?
Ja, du brauchst kleine Projekte eigentlich.
Mhm. Genau, du brauchst viele kleine Projekte. Du, ja, musst viel eingehen. Ne? Du musst schnell iterieren können, ne? Mhm. Und du musst halt gucken, welche von diesen Ideen funktioniert. Ne? Mhm. Also das ist so viele Projekte. Und dann noch einer meiner allerwichtigsten Punkte ist Cultural Change. Ne? Und das betrifft dann wieder durch neues Personal. Ne? Und, mhm, und wie gesagt, auch diese Budgetierung ist halt ein Kulturproblem. Ne? Also viele, mhm, Firmen haben halt dieses Budgetierungsproblem. Ne? Mhm. Und ich sage ja auch nicht, dass man nicht budgetieren muss. Ne? Aber dass man es flexibel gestalten muss, um Projekte ordentlich zu realisieren. Ne? Weil, mhm, weil Softwareprojekte, ne, oder Datenprojekte, das ist nicht irgendwie an der Fließband ein Auto herstellen. Ne? Ich glaube, deswegen ist zum Beispiel auch wahrscheinlich Karriere und, ja, viele Sachen bei Volkswagen gescheitert, weil Volkswagen und Co. diese Kultur, die sich nie etabliert hat, dass irgendwie Produkt- und Softwareentwicklung komplett anders ist. Ne? Du brauchst eine komplett andere Kultur da drin. Ne?
Mhm.
Und das ist, glaube ich, so einer der wesentlichen Kernmerkmale, ne, die ich relativ wichtig sehe in so einem Operating Model.
Mhm.
Kann das jeder? Wahrscheinlich. Aber machen, umsetzen, ich glaube, relativ schwierig. Ne, weil, mhm, viele, muss ich auch sagen, also nur dadurch, dass du jetzt irgendwie so ein Head of Data einstellst, kann öfters, also normalerweise dieser Head of Data auch nicht die Führung und die Kultur verändern. Ne? Das ist Mittelmanagement. Ne? Mhm. In meinem Fall war es halt so, ich hatte irgendwie Bock und irgendwie Lust gehabt, ne, das Risiko einzugehen und sagen, hey, ich mache irgendwie da mein Ding irgendwie daraus. Ne? Mhm. Aber ich glaube, die meisten, ne, können es nicht. Ne? Und das ist, glaube ich, ein sehr großes Problem. Und eigentlich ist es ein Top-Management-Problem. Mhm. Deswegen, wenn irgendein Top-Manager das durchhört, ne, Cultural Change.
Mhm. Ja, nee, verstehe ich total. Also das sind so die drei, wirklich die Kernelemente, die du reinbringst. So Strategie rund um Personal, also die richtigen, du hast ja das Schachbrett
ja, genau.
reingebracht, dann wirklich auf viele Projekte, weil du weißt, das meiste wird nicht gelingen irgendwie, da musst du mit klarkommen, das musst du irgendwie aufbauen und dann muss das vom Top-Management gelebt werden. Das reicht
ja, genau.
nicht irgendwie, wenn Head of Data sagst du, da was will, sondern es muss halt dieser ganze kulturelle Wandel, der muss geprägt sein von ganz oben.
Ja, ja genau. Und du musst das auch alles umsetzen. Ne? Mhm. Also, wie gesagt, so Slides bauen kann ja jeder. Mhm. Und auch diese drei Punkte kann man halt schön aufmalen, aber am Ende des Tages ist es sehr viel Execution.
Ja, also am Ende genau. Dann musst du es halt wirklich, vielleicht auch mit Unterstützung, dann hinbekommen im Richtig. Unternehmen.
Ne? Genau.
Okay, cool. Und das ist absichtlich auch allgemein gehalten, weil es kommt halt auf die Firma an, auf die Größe und so. Man kann das nicht total verallgemeinern. Aber das sind ist so die Quintessenz, wenn du so zurückguckst.
Ja, genau. Deswegen meine ich, also es ist allgemein gehalten, weil warum? Mhm. Es gibt so viele Practices, ne? Also so. Wer irgendwie auf meine Website geht, ne, kann auch meine Blogartikel lesen, wie ich zum Beispiel Produktentwicklung in AI sehe, wie ich Datenentwicklung sehe. Ne. Mhm. Da gibt es natürlich noch mehr Guidance und Best Practices. Ne. Und ich gebe ja auch viele Talks in diese Richtung, ne, wie man Produkt und Daten verankert. Ne.
Ja.
Und ich probiere sozusagen immer Beispiele zu geben, wie habe ich es gemacht. Ne. Ich hoffe, dass sozusagen Leute selber irgendwie für sich, also ihren Weg damit finden können und für sich einen Zutat finden können. Weil ich habe mir gesagt, einige Firmen haben halt nicht diese richtige Kultur dafür. Ne? Und deswegen würde zum Beispiel meine Best Practices gar nicht dazu passen zu denen. Ne? Und da wäre es aber eher das Problem, ob das Top-Management eher dann diese Best Practices erstmal annimmt, ne? Bevor irgendwie so Middle-Management Sachen verändern kann. Ne? Und das ist ein ganz anderes Problem.
Jetzt hast du gesagt, du bist immer am Ball, du willst immer ganz nah dran sein und deswegen bist du hands-on. Wie schaust du denn gerade auf diese ganze Entwicklung rund um Gen-AI? Da passiert ja so viel und da dran zu bleiben ist echt eine Aufgabe. Aber das tust du ja, ne? Offenbar. Wie guckst du da drauf, auf alles, was da passiert, Gen-AI?
Ja. Also, ich hatte mal so im Vorfeld auch mal gesagt, ne, für mich ist Gen-AI dead. Ne, also, das ist auch so ein Gartner-Witz irgendwie, typischerweise. Ne, weil ich hab ja schon so viele Phasen jetzt mitgemacht. Ich habe ja die Big Data Phase mitgemacht, ne, wo ich fand es relativ spannend, wo Firmen irgendwie 2-3 Millionen in Tooling investiert haben, ne, so wo sie einfach mal Cloudera, ich weiß nicht, ob die Firmen
ja, klar,
die Unternehmer
so
alle kennen,
die Hadoop-Zeit,
ne? Ja, genau. Genau, also da hat ja, glaube ich, jedes deutsche Unternehmen irgendeine Big Data Instanz gehabt, ne, also Cloudera, was gab's da noch, also wir waren die ganzen, also das ist das Schlimme, wir waren die
ganzen Hortonworks,
ja, Hortonworks, ne,
genau. Was gab's, ja genau, also ja genau,
ich weiß es gar nicht, also das Witzige ist, man weiß ja gar nicht, ob die noch existieren,
ne,
ja, MapR gibt's auch noch, genau. Pivotal hat auch eine Hadoop-Instanz gehabt. Ne? Ah, okay. Hat auch eine Hadoop-Distribution gehabt.
Ja.
Deswegen hatte ich auch sehr viele Berührungspunkte und kannte mich auch sehr gut aus, ne,
ja,
mit Hadoop. Aber ja, also diese Phase habe ich mitgemacht. Ich habe die Data Science Machine Learning Phase mitgemacht. Ne? Und als Gen-AI kam, hatte ich auch gedacht, puh, ist da schon wieder so eine Phase, wie wir machen. Ich sehe diese Themen technisch natürlich eindrucksvoll, ne, am Ende des Tages. Ne? Weil, klar, selbst mit Big Data, ne, das hat uns als Basis geschaffen, ne, dass die Leute zum ersten Mal verstanden haben, man muss Daten speichern, man hat ein Object Storage, ne, es hat eine Basis gelegt. Aber es war für den Privatmenschen oder den Privatnutzer, ne, noch nicht so eine riesen Berührungspunkte. Mit Data Science, Machine Learning gab es ein bisschen mehr, ne, weil viele wussten ja überhaupt nicht, dass zum Beispiel die iPhones und so mega intelligent sind. Ne. Zum Beispiel, wenn du irgendwelche E-Mails sortieren lässt, ne, oder wenn du Bilder reinguckst, dass kategorisiert wird, ne, das sind alles schon so die Smart Features, ne. Aber ChatGPT, ne, hat wirklich schon so einen Moment gebracht, wo ich KI wirklich so in die Breite reingegangen ist, ne, wo glaube ich jeder Mensch es irgendwie komplett verstanden hat. Was aber auch jetzt am Ende des Tages wieder eine große Gefahr ist, ne, das ist ein Hype-Thema, ne, also was kann eigentlich Gen-AI und was kann man damit machen? Ne, mit Gen-AI kann man extrem viele Use Cases lösen, aber auch viele wieder nicht. Ne? Und ich glaube, das ist gerade so, dieser Schwerpunkt, diese Challenge, die ich manchmal habe, ne, zu sagen, nee, Gen AI ist da nicht die Lösung dazu, ne, man braucht Software. Ne, weil viele wollen irgendwie komplett irgendwie alles mit Gen AI lösen. Also auch jedes Softwareproblem damit lösen. Ne? Mhm. Und das ist manchmal schwierig, ne? Auch für einen Softwareentwickler, ne? Weil ich komme natürlich auch sehr viel trotzdem aus der Softwareentwicklung. Deswegen Software hat Regeln, ne? Und Regeln sind gut. Ne? So ein Gen AI-Modell ist, klar, so ein Gen AI-Modell kann man trotzdem deterministisch machen, aber normalerweise ist es nicht so, ne? Weil durch verschiedene Facetten, ne? Wie wir auch zum Beispiel Gewichte initialisieren und so, ne?
Ja.
Und deswegen ist es generativ. Ne? Deswegen, wenn du irgendwas reindrückst, nur einen Input reinkommst, kommt immer auch was anderes heraus.
Ne? Mhm. Also, wie du Kontext einstellst oder den Seed-Parameter setzt oder so, man kann da so ein bisschen
genau, kontrollieren. Genau, Temperaturen so, kann man so ein bisschen kontrollieren, ne? Aber trotzdem ist es nicht wie Softwareprozesse. Ne?
Ja.
Und Gen AI gerade ist auch so gefühlt wieder, es ist für mich immer wieder so eine, das war wieder so Big Data, ne? Die Leute sind irgendwie hingelaufen und haben, also ich weiß nicht, ob du den Quote von Daniel Reale noch kennst, ne? So, Big Data is like teenage sex, ne? Also, den weißt du, ne? Und dann,
ja.
Weil das finde ich gar nicht spannend, das ist so wie mit Gen AI irgendwie gerade gefühlt, ne? Oh, irgendwie ist es gerade so ein Thema, wie nutzen wir das Ganze, ne?
Ja.
Aber die wenigsten haben das sozusagen gewisserweise in ihren Unternehmensprozessen implementiert. Ne? Oder, oder wie nutzen die das zum Beispiel, weiß nicht, um Prozesse zu verändern, ne? Zum Beispiel im Einkauf, ne? Oder im Legal-Bereich und so. Ne? Und ich glaube, das wird noch eine große Challenge sein. Ne? Und das hat auch nichts damit zu tun, dass du irgendwie ChatGPT oder irgendeine ChatGPT-Instanz irgendwie eingeführt hast. Ne? Sondern es geht wirklich um Deep Integration. Und Deep Integration ist leider Software Engineering. Ne? Und Software Engineering, da sind wir auch noch nicht gut drin.
Und warum sagst du dann, is dead? Also ich verstehe sozusagen, es reicht nicht, ist eigentlich so dein Fazit. Gen AI ist halt gut und ist mittlerweile auch super breit angekommen im Unterschied. Aber wie meinst du mit is dead?
Ja, es ist, ich habe schon gesagt, es ist so ein bisschen so ein Wortwitz oder sarkastisch. Ne? Weil wenn man sagt, ein Hype ist tot, ne? Dann geht es darum, dass man wirklich an den Themen wirklich arbeitet.
Ach so meinst du das? Also eine Provokation am Ende.
Genau, ja, das ist am Ende des Tages, wenn du sagst, hey, Machine Learning is already dead. Ne? Ja, klar, weil wir damit schon so sehr viel damit gearbeitet haben.
Ja.
Ne? Weil wenn es ein Hype-Thema ist, dann kommen halt so viele Buzzwörter rauf. Ne?
Ja.
Also du hast ja, also to be honest, du wirst ja irgendwie, glaube ich, jede Woche jetzt vollgeballert mit Agenten, KI-Agenten, RCP, Agent-to-Agent, to be honest, wenn irgendein wirklich respektives Unternehmen jetzt ein MCP im Einsatz hat, ne? Also außer es ist eine Spielerei, ne? Das ist was anderes, aber wirklich ein Produktionssystem ohne ohne das zu securen, also ohne Sicherheitsmaßnahmen damit zu haben, boah, dann weiß ich nicht, wenn es irgendwann Probleme gibt, ne, in diesem MCP.
Ja, also sehr riskant und mit dem EU-AI-Act und alles, was da dran hängt, auch nochmal sowieso kritisch zu betrachten wahrscheinlich.
Ja, der EU-AI-Act ist ja, würde ich sagen, nicht so, es ist ja in der Klassifizierung anders. Ne? Also die meisten AI-Use-Cases sind ja eher so Low-Risk-Sachen.
Okay.
Ne? High-Risk ist ja eher so, wenn du weiß ich nicht, HR-Scoring machst, Mitarbeiter-Scoring oder Mitarbeiter ausspionierst oder irgendwelche Kameras einbaust, ob die sehen, ob die irgendwie effizient arbeiten.
Aber dann ist ja verboten im Bereich, ne? Ich glaube, das ist auch nicht mehr High-Risk, das ist
ja, es ist High-Risk und das ist Betriebsratsthema immer in Deutschland.
Okay.
Ne? Also, das ist das Spannende, in Deutschland ist es ein verbotenes Thema, in Asien stört sich keiner dran.
Also genau, so Social Scoring und so weiter, das ist ja auf jeden Fall verboten.
Das ist verboten.
Quasi jenseits
von
einer Kategorie. Genau. Ne? Okay, und wenn wir dead sagen, und ich verstehe, warum, ne, jetzt, wie guckst du dann auf das Thema Blase und Platzen? Weil im Moment passieren ja wirklich krasse Deals, die auch irgendwie so zirkular sind. Also so, ne, so das eine Unternehmen investiert zirkulär, investiert in das andere und dafür werden die Bewertungen beider Unternehmen gepusht und so, also die großen Player investieren irgendwie und kaufen so in sich gegenseitig rein. Das hat schon so ein bisschen was von so Blasengeschmack, ne?
Ja, aber Blasen platzen und werden auch wieder steigen. Ne?
Ja.
So funktioniert der Aktienmarkt.
Ja.
So funktioniert auch Bewertung und Co. Ich sehe das irgendwie das Thema, ich würde mal sagen, wie gesagt, von der Realität oder von der realen oder von der Außenlinie gewisserweise auch. Ne? Weil für mich ist es so, das Thema KI wird bleiben. Es ist für mich keine Blase. Ne? Aber es gibt natürlich sehr viele Themen, die eine Blase sind. Ne? Ist es gerechtfertigt, dass Nvidia so eine Riesenbewertung hat? Ist es gerechtfertigt, dass OpenAI so eine Riesenbewertung hat? I don't know, ne? Am Ende des Tages, wenn es einen Käufer gibt, ne, der irgendwie die Aktien kauft und auch die Bewertung reinschiebt, ne, dann funktioniert es am Ende des Tages. Ne?
Ja.
Und wir sind ja auch gerade in so einem monetären Markt, ne, wo gerade auch viel Geld im Spiel ist. Ne? Weil wir haben jetzt auch keinen Goldstandard oder whatever anymore. Ne? Das heißt, solange Geld reingepumpt wird, ne, solange es eine Fed gibt und eine europäische Zentralbank, ne, wo Geld immer reingespielt wird, dann ist die Bewertung auch ein subjektives Thema. Ne? Mhm. Also eine Blase, fragt man sich ja auch immer, gibt ja irgendwie ein totales Maximum. Ne? Was ist das totale Maximum an der Aktienmarkt? Wissen wir gar nicht. Ne? Guck dir den DAX an. Der ist in den letzten 30 Jahren auch nur hochgegangen. Ne? Warum? Ja, kein Wunder. Ne? Weil auf einmal fangen auch private Anleger daran zu investieren. Ne? Mhm. Es gibt sowas wie Neo-Broker, wie Trade Republic und Co. Mhm. Und die hauen auch Geld da rein. Ne? Mhm. Und deswegen wird der KI-Bereich auch noch hochgehen, weil alle noch glauben, im KI-Markt, ne, wird er auch in den nächsten 10 bis 15 Jahren noch bleiben. Ne? Und eine Blase wird ja irgendwann platzen, wenn keiner daran mehr glaubt. Ne? Aber ich glaube daran, dass AI noch bleiben wird und unsere Welt verändern wird.
Ja, genau, da sind wir mittendrin. Hochspannend. Und du werdet ja so oder so die Fundamente weiterlegen. Also, wie du sagst, ob jetzt irgendwas platzt oder nicht, KI geht nicht mehr. Unternehmen brauchen KI, bringen das in die Produktion, heben Wert damit und das idealerweise richtig. Mit einem guten Operating Model, nachhaltig gedacht, gut aufgebaut, mit den richtigen Leuten. Und das sind ja so die Themen, die dich ja sowieso antreiben.
Ja, genau. Also, was wir ja machen, ist ja auch Unternehmen zu entwickeln. Ne? Mhm. Unternehmen zu entwickeln, die Basis zu schaffen, damit sie zum Beispiel smartere Produkte kreieren können, ne? oder Unternehmensprozesse effizienter gestalten können. Mhm. Ne? Und das für mich das Allerwichtigste ist eigentlich sozusagen die Mitarbeiter oder die Mitarbeiter der Unternehmen in eine neue Entwicklung zu führen. Mhm. Ne? Weil das ist auch relativ spannend, ne? Data Literacy. Data Literacy, so genau, Education, ne, diesen ganzen Bereich, wie man nochmal die Unternehmen und auch die Mitarbeiter schult. Ich sehe das auch so, im 19. Jahrhundert muss man lesen, schreiben und rechnen. Das waren so diese drei Grundarten irgendwie, ne, die man irgendwie da machen muss. Und für mich ist es irgendwie im 21. Jahrhundert gibt es halt andere Sachen, ne? Datenliteracy, ne? Prompt Engineering ist auch wieder so ein Thema, ne? Oder wie man mit AI gut umgeht, wie man Modelle baut, ne? Und wie man mit Software umgeht, ne? Ich glaube, das ist sozusagen die nächsten Funktionalitäten, wo wir sozusagen auch, ja, in Deutschland, ne, alle Menschen irgendwie mittreiben können. Ne? Und ich glaube, wir sind ja wirklich noch sehr am Anfang. Also es gibt andere Länder, zum Beispiel Singapur als Beispiel, da wird viel mehr in die eigenen Menschen investiert. Ne? Wie man mit Daten besser umgeht, ne? Wie man mit KI-Modellen auch vielleicht mehr baut und so. Ne? Mhm. Und ich glaube, schafft auch mehr, also weniger Ängste. Ne? Da brauchen wir auch keine Regulierung, weil die Leute dann verstehen, was sie da machen. Ne?
Ja.
Wir regulieren uns eigentlich auch sehr viel zu viel, ne? Weil wir immer Angst haben, dass wir als Menschen das nicht verstehen. Ne? Deswegen müssen wir alles wegregulieren.
Ja, und stattdessen lieber am Verständnis arbeiten.
Ne? Ja, richtig.
Ja, verstehe, da können wir noch viel lernen. Das ist fast eigentlich ein Abschlusswort, aber ich will dir lieber noch mal die Möglichkeit geben, noch irgendwas loszuwerden. Vielleicht hast du noch etwas, was du uns hier allen sagen möchtest, so für den Abschluss. Kann auch alles sein. Kann auch etwas sein, was dir einfach eine Herzensangelegenheit ist und gar nicht mit Daten zu tun hat.
Ja, also ich hätte jetzt eigentlich sonst relativ viele Themen, aber ich habe jetzt irgendwie auch, also keine Ahnung, ich habe jetzt kein spezielles Thema, was ich den noch weiter sagen kann, ne? Aber ich sage auch mal so, ne, wir sind noch relativ am Anfang, ne, an unserer Datenreise hier in Deutschland. Und ich glaube, jedes Unternehmen braucht irgendwie gewisserweise jede Hilfe irgendwie, ne, um ranzukommen bei diesen Themen. Ich glaube, da hilft ja auch gerade unser Gespräch auch, ne, und auch ihr selber als Firma, ne, Datenbusiness, ne, selber auch die Konferenz, ne, dass man auch mein Verständnis für, ja, die Konferenz hilft ja auch wieder so Verständnis zu bringen, ja, ne, was man mit Daten machen kann, ne, was man mit Technologie machen kann. Und ja, da sollten wir alle zusammenarbeiten, ne, damit wir sozusagen das Fundament legen, weil am Ende des Tages, ich glaube, das ist immer so, den Wohlstand zu verwahren.
Sehr schön. Du wirst nächstes Jahr Ende März bei uns auf der Bühne stehen, auf dem Festival, das du gerade eingebracht hast. Da freuen wir uns sehr drüber. Und ich danke dir erstmal hier für dieses tolle Gespräch, Dad. Vielen Dank.
Sehr schön.